Heute am Sonntag. Sina Peschke trifft Tobias Künzel von den Prinzen.
Ja, und gewöhnt euch am besten schon mal an seinen neuen Spitznamen. Der kommt jetzt von mir. Ich nenne ihn nur noch der Flitzer. Auf seine alten Tage ist nämlich Tobias im neuen Prinzen-Video nochmal zur Höchstform aufgelaufen. Und darüber reden wir dann später noch. Erst einmal schönen guten Morgen. Da ist er nämlich.
Guten Morgen. Ich hab was an. Hallo. Ja.
Das ist schön, das ist schön. Du kannst jetzt erzählen, was du willst. Ich muss dir alles glauben. Die Leitung steht, wer weiß wie lange. Wir müssen die Chance nutzen. Hast du einen Kaffee? Du trinkst ja keinen Kaffee. Mensch, das war doch so.
Nee, ich trinke lieber Tee.
Du trinkst lieber Tee. Wie ist das eigentlich? Trinkst du auch so Kinderkaffee, so Muckefuck, sowas? Weißt du, was ich meine? So Pulverkaffee?
Ja, so koffeinfreien trinke ich manchmal.
Ja.
Nee, so, du meinst so Pulverkaffee?
Ja,
so
genau.
So löslichen,
ja,
da trinke ich auch. Weißt du, warum ich den manchmal trinke? Das erinnert mich an meine Kindheit, an unsere Campingurlaube in Rheinsberg mit meinen Eltern. Und da gab es immer diesen löslichen, also diesen Pulverkaffee. Der wurde dann aus dem Westen geschickt. Mhm. Und wenn ich das rieche, dann erinnert mich das an meine Kinderzeit. Und dann rieche ich das gerne und dann trinke ich auch mal einen Schluck. Aber wenn Kaffee, dann eigentlich meistens diesen koffeinfreien. Das sieht man ja nicht. Das ist wie alkoholfreies Bier, das sieht man auch nicht.
Tobias, ich mache mir langsam Sorgen. Das muss ich erst mal sacken lassen. Wir fangen gleich richtig an, okay?
Okay.
So, das ging jetzt gerade schon gut los. Die neuesten Nachrichten von den Prinzen heißen, Tobias trinkt nur noch koffeinfreies Bier, wollte ich schon sagen, koffeinfreien Kaffee und alkoholfreies Bier.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass man dem alkoholfreien Bier nicht ansieht, dass es alkoholfrei ist. Das meinte ich. Wie man dem koffeinfreien Kaffee nicht ansieht, dass er koffeinfrei ist.
Wie macht er das?
Wie man einem impotenten Mann nicht ansieht, dass er impotent ist.
Gut, komm auf die Prinzenparty zu sprechen.
Okay, gut.
Tobias, 30 Jahre Prinzen. Da lief ja wahrscheinlich noch nichts, weil wer kann schon richtig feiern? Habt ihr was? Ist denn irgendetwas geplant, wo wir alle was davon haben?
Naja, also so eine internen Feiern, geplante interne Feiern gab es bei uns eigentlich noch nie und das liegt nicht in der Tradition der Band. Es ergibt sich oft nach dem Konzert oder so, dass wir dann zusammensitzen und ein Bier trinken, dann ein nicht alkoholfreies und uns unterhalten und so, aber so Partys, organisierte Partys haben wir nie gemacht. Es gibt natürlich, wenn ein neues Album veröffentlicht wird, meistens so eine sogenannte Record Release Party, die von der Plattenfirma veranstaltet wird und da werden dann alle möglichen Freunde und Journalisten und Leute, die das interessieren könnte, beziehungsweise die einem bei der PR für das Album was nützen können, eingeladen. Aber das ist jetzt im Moment nicht möglich. Und so eine virtuelle Party, das finde ich ganz furchtbar. Und da bin ich auch ganz froh, dass der Kenner auf diese blöde Idee gekommen ist, sowas zu machen. Holen wir uns alles ein virtuellen Getränk von der virtuellen Bar und so ein Schwachsinn. Also da bin ich raus, das brauche ich nicht.
Sag mal, hast du sowas schon mal erlebt? Also ich kenne es ja nur vom Hörensagen. Wie soll das funktionieren?
Nein, es gibt so Zoom-Konferenzen, wo ja nachweislich das so ist, dass tatsächlich erstmal Frauen benachteiligt sind wegen der Frequenzlage ihrer Stimmen, dass das also auf Dauer anstrengender ist und dass das die auf Dauer nicht so gut im Gedächtnis bleiben wie Männer. Und dann ist es diese Zweidimensionalität, die mich unheimlich nervt. Also wenn du jemandem gegenüber sitzt, ist das schon was anderes, wenn du die Gesichtszüge siehst und den riechst und merkst und die Körperreaktion und alles mitkriegst, ist was anderes, als wenn du dich zweidimensional auf dem Monitor siehst. Das ist irgendwie, das ist keine Dauerlösung und auch nicht gut, glaube ich.
Da hast du vollkommen recht. Wir müssen heute alles in unsere Stimme legen, hilft ja nichts. Und demnächst komme ich in Leipzig wieder vorbei, das habe ich mir schon vorgenommen. Aber lass uns doch erstmal über 30 Jahre Prinzen reden. Das war nicht so geplant, das hat sich einfach so ergeben. Habe ich recht?
Richtig. Das heißt geplant, wir sind nie von was anderem ausgegangen. Also wir hatten nie eine Alternative. Ich glaube, keiner von uns hat eine ernsthafte Alternative, irgendwas anderes zu machen, außer bei den Prinzen zu sein. Und deshalb gibt es uns auch noch. Also die Optionen waren nicht so reichhaltig gesät. Also jetzt einen Gebrauchtwagenhandel aufzumachen oder irgendwie seine Briefmarkensammlung zu verkaufen, das stand jetzt nicht zur Debatte. Deswegen haben wir uns nie damit beschäftigt, ernsthaft da was ernsthaft anderes zu finden. Na klar, haben wir nebenbei andere Sachen gemacht. Also Sebastian macht ja so Solo-Alben und und dann macht so Aktionen, politische Geschichten. Ich habe 2 Musicals geschrieben in der Zeit, habe 2 Bands noch, in denen ich mein geliebtes Schlagzeug spielen darf. Und so, das machen wir noch. Aber die Prinzen als Prinzen standen irgendwie nie in Frage.
Also 30 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. Und wie du schon gerade gesagt hast, habt ihr euch ja nicht 30 Jahre ständig gesehen. Ihr wohnt auch in keiner WG, ja? Nee. Also ihr habt auch getrennte Adressen, nur um mal das mal klarzustellen. Ja. Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Stell dir mal vor, das wäre wirklich so, dass ihr euch ständig sehen würdet, alle in einem Haus, alle unter einem Dach. Das ist doch eine Katastrophe, ne?
Naja, dann kann man sich ja auch aus dem Weg gehen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Also eine Band ist ja, also das ist ja wie eine Art Arbeitsplatz. Das ist ja wie schon ein Markenzeichen, die Prinzen, und so ein Trademark, was man am Leben erhalten muss. Und das ist, in dem Moment wird es auch zum Job. Auch wenn der Job sehr viel Spaß machen kann, ist es trotzdem am Ende ein Job und eine Arbeit, die wir gemeinsam vollbringen oder die wir gemeinsam ausüben. Und am Ende kommt dann hoffentlich was raus, was den Leuten zusagt.
Mhm. Das Einzige, was ihr gemeinsam habt, ist wahrscheinlich das Studio. Ist das richtig?
Nee,
was?
Wir haben kein gemeinsames. Ich habe ein eigenes Studio, Wolfgang hat ein eigenes Studio.
Ach so.
Und dann haben wir bei diesem letzten Album ja auch mit 2 Leuten zusammengearbeitet, die ganz weit weg ihre Studios, beziehungsweise das eine Studio haben in Neuss, was ja nun nicht gerade um die Ecke ist. Mhm. Deswegen waren wir auch sehr selten da, ehrlich gesagt, und auch nie zusammen. Durch Corona bedingt. Mhm. Wir waren beim letzten Album ein einziges Mal zusammen im Studio, aber da war die Platte schon fertig. Also da war alles.
Also ihr habt doch getrennt eingesungen, oder wie?
Ja, wir haben das also patchworkmäßig gemacht.
Das ist unsexy.
Ja, kann man so sagen. Also das ist, es war schon nicht so ganz einfach. Und die beiden Leute am Mischpult, der Peter Seifert und Hendrik Menzel, die haben das dann zusammengefügt, und es ist bei dem das letzte Album war ein bisschen schwierig durch die ganze Corona-Geschichte,
ja,
war schwierig,
ja,
und auch die Beiträge, die einzelnen Beiträge, wenn das halt ist was anderes, wenn du zusammensitzt und das gemeinsam erarbeitest, als wenn du einen Vorschlag machst, der dann per E-Mail kommt. Da sind wir wieder bei der Zoom-Konferenz. Das ist auch zweidimensional, und das hört man sich dann an und sagt, ja, ist ganz gut, das können wir vielleicht hier irgendwo mit einbauen. Das ist was anderes, als wenn so eine emotionale Geschichte da im Studio
entsteht. Ja, ist richtig. Ja, ja. Also es heißt ja, nicht nur die Krone der Schöpfung, wahrscheinlich ist es für euch auch die Krone der Schöpfung, vor allen Dingen, wenn man sich das Video anschaut zur ersten Single-Auskopplung. Sag mal, welche Wette hast du verloren, dass du nackig übers Fußballfeld gerannt bist?
Also die einzelnen Charaktere wurden vom Regisseur ausgeschrieben. Es geht im Video darum, dass man aufzeigt, wie weit man gehen kann oder wie weit man gehen möchte und was man machen kann und was man nicht machen kann und darf. Und da gab es eben auch die Rolle des Flitzers, der Typ, der nackt durch ein Fußballstadion rennt. Und da habe ich gesagt, das muss Jens machen. Jens ist der Einzige, der so einen halbwegs durchtrainierten Körper hat und gut aussieht. Und da freuen sich alle. Und da haben mich alle angeguckt und haben gesagt, nee, das machst du, das ist am lustigsten. Und da habe ich keine Wahl gehabt und habe mich ausgezogen, bin bei 3 Grad minus durchs Millerntor-Stadion in Hamburg gerannt, als Förderer der schönen Künste, und hat für die Kunst einfach ein Opfer gebracht.
Ist richtig. Und du hast keine Wette verloren, du hast es wirklich bewusst gemacht, ne? Der Künstler,
ja,
der Künstler muss immer ran.
Wenn's ja, schmerzfrei. Ja. Schmerzfrei. Und es dient ja einem guten Zweck.
Sowieso.
Ja, genau. Man hilft ja gern. Nicht
ja,
und ich muss sagen, also bis jetzt auf das Lied haben mich wenige Leute angesprochen, aber darum, ob ich was anhatte, das ist wesentlich interessanter offensichtlich.
Ja, weil die entscheidenden Stellen ja dann am Ende doch verpixelt worden sind, ne?
Die waren verpixelt,
das muss
ja.
Wieso sind
die entscheidenden Stellen? Ich dachte, es geht um meine Augen. Naja, okay, gut.
Dürfen darf man alles.
Ja.
Es passt, egal in welcher Lebenslage, oder?
Ja, das Zitat ist ja auch schon über 100 Jahre alt. Das stammt ja von Kurt Tucholsky.
Ach Gott.
Aus den 20er Jahren des letzten Jahrtausends. Mhm. Und Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, Entschuldigung. Ja, des letzten Jahrhunderts im letzten Jahrtausend. Und der hat das Zitat schon gebracht, dürfen darf man alles. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Das haben wir auch in der DDR noch erlebt, so, dass wir andere Sachen gesagt haben, als wir gedacht haben. Und jetzt sind wir ja schon wieder so weit, dass die Menschen sich offiziell anders äußern als vielleicht zu Hause oder unter Freunden oder am virtuellen Biertisch.
Wann ist dir das zum letzten Mal passiert, dass du was anderes gesagt hast, als du gedacht hast?
Ach ja, es geht um die ganze Kritik der Corona-Maßnahmen zum Beispiel. Da ist es ja schwierig, wenn man sagt, ich finde das eigentlich nicht okay, was die Bundesregierung macht. Da muss man unheimlich aufpassen, gerade wenn man, wie wir, so ein bisschen den Kopf aus dem Fenster hält, dass man nicht sofort in der rechten Ecke landet oder sagt, oh ja, das sagt ja der Herr von der AfD auch, bist du ein Verschwörer oder so. Ich habe letztens einen sehr interessanten Satz gehört von Ulla Meinecke, die gesagt hat, die Bundesregierung ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass ihr keine Verschwörungstheorien zuzutrauen sind. Und das kann ich unterschreiben. Also ich bin garantiert kein Verschwörungstheoretiker. Ich halte nur die Maßnahmen nicht gut. Also, weil es geht um Menschenleben und die Kinder haben auch ein Menschenleben, das es zu schützen gilt. Und das wird im Moment total vernachlässigt. Und auch ältere Leute, also meine Eltern sind beide weit über 80, also gehen streng auf die 90 zu. Die sitzen seit einem Jahr in ihrem Wintergarten und gucken aus dem Fenster und das kann nicht Sinn der Sache sein.
Aber um nochmal auf das Video zurückzukommen.
Gerne.
Ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, ihr traut euch jetzt mehr als früher. So Ü50, jetzt ist alles scheißegal, ihr wollt nur noch Spaß haben. Das kommt zumindest im Video so ein bisschen rüber.
Das kann man so nicht sagen. Also wenn man die alten Videos kennt, du musst ein Schwein sein oder alles nur geklaut. Wir haben eigentlich immer...
Das ist so lange her.
Nee, wir haben eigentlich immer auf die 12 gehauen. Also bei alles nur geklaut saß ich auch schon nackt zwischen lauter Damen. Damals, da lauter Models, da wurden Models eingeflogen und ich habe nackt zwischen Models gesessen. Genau. Und habe ganz intensiv an süß-saure Linsensuppe gedacht, während ich dazwischen gesessen habe. Und habe das, also wir haben schon immer auffällige Dinge getan. Haben natürlich dann in den letzten 10 Jahren wir haben uns ständig neu erfunden, sagen wir mal so. Also wir haben ständig Dinge gemacht, die man vielleicht gerade nicht von uns erwartet hätte. Also wir haben, als die Leute kamen, Hartbrinde läuft wohl nicht mehr so, haben wir gesagt, jetzt gehen wir in Theater und Opernhäuser. Jetzt machen wir das, was keine andere Band gemacht hat. Und haben ein Akustikkonzept vorgelegt und haben dann in der Semperoper in Dresden gesungen oder in der Berliner Philharmonie oder im Gewandhaus in Leipzig und haben dann, oder in Köln, in der Oper und haben dann mit Orchester ein großes Projekt gemacht, aber allerdings so, dass das Orchester wirklich gleichberechtigt war zu den Prinzen. Hat Wolfgang Lenk tierische Arrangements geschrieben. Also wir haben uns immer wieder neu erfunden und waren immer auf unsere Art und Weise erfolgreich, ohne jetzt in jeder Unterhaltungssendung einen Kasper machen zu müssen.
Pass auf, wir spielen jetzt erstmal den Song, über den wir jetzt schon so lange geredet haben und immer noch nicht gespielt haben. So, und dann reden wir einfach weiter. Wollen wir es so machen?
Gerne, sehr gerne.
Und zwar die erste,
drauf, das Lied zu hören.
Die erste Single-Auskopplung aus dem neuen Prinzenalbum. Dürfen darf man alles. Bitteschön.
Dürfen darf man alles, müssen muss man nichts. Können kann man vieles, doch was wollen wir eigentlich? Keiner muss ein Schwein sein, denk nicht an dich allein. Wenn das der Fall ist, dann sag ich, dürfen darf man alles.
Ja. Dürfen darf man alles aus dem neuen Prinzenalbum im Prinzen-Style natürlich. Wir haben gerade schon mal ein bisschen drüber diskutiert, wie oft man sich auch heute mittlerweile schon wieder auf die Zunge beißen muss. Aber noch einen Schritt weiter, Tobias. Was tust du heute besser überhaupt nicht mehr, weil es früher anders war? Also nicht nur aus Altersgründen, sondern so grundsätzlich.
Ach, ich weiß nicht, das ist ein schleichender Prozess, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Es gibt so Dinge, die man irgendwie langsam, aber sicher lässt und andere Sachen, über die man sich mehr freut. Also ich habe schon immer Freundschaften gepflegt und das mache ich jetzt ganz besonders mit Leuten, die ich halt schon lange kenne. Und da ist wieder eine Alter, je älter man wird, desto länger kennt man natürlich seine Freunde. Das ist natürlich klar.
Solange man sie nicht verloren hat auf dem Weg ins Alter, weißt du,
das gibt's, also Leute kommen und gehen und das ist auch bei manchen schon vorprogrammiert, dass das jetzt eine temporäre Geschichte ist, aber ich habe schon viele Freunde, die ich schon sehr, sehr lange habe und mit denen ich mich einfach gut verstehe und wo auch das Thema, das ist einer von den Prinzen, gar keine Rolle mehr spielt, das ist halt mein Job und dann rede ich mal zwischendurch drüber, ja, drehe ein neues Video und dann erzählen die mir, was sie gerade Neues gemacht haben und wie es auf der Arbeit läuft und das ist irgendwie sehr tolles und vernünftiges Verhalten. Also, ja, diese exzessiven Partys, wenn man so zwischen 20 und 30 ist, dann feiert man halt irgendwie jeden Tag oder immer, wenn sich's anbietet. Und das muss jetzt nicht mehr sein. Ich habe auch vieles schon erlebt. Also ich habe schon nach dem Konzert an der Hotelbar, ich habe das alles, was da erzählt wird, schon gehört. Und zwar mehrmals. Und muss mir das jetzt nicht auch auf Tour jeden Abend wieder anhören. Also ich kenne das schon und das ist dann eher langweilig.
Ist Tobias Künzel etwa vernünftig geworden?
Ach nee, nicht, würde ich gar nicht sagen. Vernünftig und nicht vernünftig. Ich langweile mich schnell und dann suche ich mir irgendwas, was mich nicht langweilt.
Isst du noch alles?
Ich esse alles.
Ja.
Also ich esse keine Eier. Ich habe irgendwie als Kind mal, da hat meine Mutter, wir waren eingeladen bei Nachbarn und die haben Spinat mit Ei gekocht. Und ich sollte das essen. Und ich habe gesagt, nee, da war ich irgendwie 4 oder 5. Das esse ich nicht, das schmeckt wie Luftballon. Und meiner Mutter war das extrem peinlich. Und die hat mich dann praktisch genötigt, so ein Spiegelei zu essen. Während des Redens kommt es mir hoch, während ich das erzähle. Und ich hatte das Spiegelei, ein Stück Spiegelei im Mund und habe bei unseren lieben Nachbarn und den Freunden meiner Eltern sowas von quer über den Tisch gekotzt. Und seitdem esse ich keine Eier mehr. Das hat sich irgendwie ausgeeiert bei mir. Das bedauere ich, weil das ja eigentlich ganz praktisch ist vor so einem Frühstück. Ja. Irgendwie, wenn ich die anderen da so sehe mit ihrem Rührei und sowas, aber ich krieg's nicht runter. Das ist das, was ich nicht esse.
Das tut mir jetzt leid für dich, weil manche Dinge geben sich ja, je älter man wird, es verfliegt so ein bisschen, ne? Ja, da schleppst du was mit dir rum. Genderst du schon?
Schlepp ich mit mir rum.
Ja. Genderst du schon oder übst du noch?
Ich finde das Schwachsinn, ehrlich gesagt. Diese Gendersprache finde ich total Schwachsinn. Erstmal verstehe ich es nicht. Das ist eine Fremdsprache. Ich verstehe auch kein Schweizerdeutsch. Also wenn ich das lesen muss, ich verstehe es oft nicht, was gemeint ist. Und ich glaube nicht, dass auch nur eine Frau ansatzweise durch Benutzen der Gendersprache besser behandelt wird. Das sind die Ursachen und Probleme liegen ganz woanders. Und wir sind ja in der DDR groß geworden. Da hatten die Frauen irgendwie wahrscheinlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Da war es klar, dass die Traktoristin ist oder sowas. Und das ist irgendwie, ich habe da kein Problem damit. Ich arbeite ganz viel mit Frauen zusammen. Annette Humpe war unsere Produzentin. Und mit ihr bin ich nach wie vor befreundet, habe einen heiden Respekt. Jetzt haben wir eine Plattenfirma, da sitzen auch wieder zwei Frauen an Führungstisch und sagen uns, wo es lang geht. Ich habe da nie ein Problem gehabt damit und ich finde, da muss man angreifen. Man muss an der Akzeptanz, und das bin ich da in den Sternchen mache und innen hinten dran. Ich kann mir vorstellen, dass so irgendwelche Macho-Typen da sich sogar noch einen Sport draus machen und dann noch ein doppeltes innen hinten dran hängen und sich ins Fäustchen lachen und sagen, ja und, jetzt habe ich innen geschrieben, aber ändern wird sich trotzdem nichts. Also da bin ich, halte ich für eine große Albernheit. Außerdem nutze ich ja die deutsche Sprache auch zu meiner Arbeit, also die Texte und
das stelle ich mir schwierig vor.
Das geht alles gar nicht. Für mich das ist eine Vergewaltigung. Das Problem ist, wenn ich das jetzt sage, ich bin in einem ganz schwierigen Alter, ich bin Mitte 50, alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden. Also es ist entweder, will ich mich bei der Jugend oder irgendwelchen neuen Trends anbiedern, oder aber ich bin ein alter Sack, der einen Schuss nicht gehört hat. Wenn das ein Typ sagen würde, der 25 ist, was ich sage, wäre das total cool und einleuchtend und dann wäre der richtig fortschrittlich. Das ist einfach ein bisschen ein Fluch, den wir gerade mit uns rumschleppen in unserem Alter. Aber da muss ich durch. Und ich kann einfach nur zu meiner Meinung stehen.
Ich musste sagen, so ein bisschen Generationskonflikt ist es aber, glaube ich, schon. Weil selbst wenn man das will, ist so eine Umstellung gar nicht so ohne. Und ich merk's daran, zum Beispiel jüngere männliche Kollegen, die noch keine 30 sind, die machen das selbstverständlich und mit links. Und ich tue mich schwer, also das Innen mag ich überhaupt nicht sagen, aber ich habe kein Problem damit zu sagen, Lehrerinnen und Lehrer. Das finde ich schön, das kann man durchaus. Ja, natürlich. Aber das Binnen-I oder wie das heißt, das kriege ich nicht hin. Da kriege ich Herzrasen.
Sina, da sind wir einer Meinung. Ich finde es auch völlig normal, dass die Schuldirektorin im Lehrerzimmer sitzt.
Ja.
Und nicht im Lehrerinnenzimmer. wenn ich vom Lehrerinnenzimmer rede, frage ich mich, gibt es auch ein Lehreraußenzimmer? Also ja, das ist irgendwie, das ist, tut mir leid. Also das leuchtet mir nicht ein, das kapiere ich nicht.
Aber ich glaube, an uns wird's nicht festgemacht werden. Es wird sich von selbst irgendwie regeln und wir werden dann nicht mehr gefragt.
Du hast mich gerade danach gefragt.
Ich wollte einfach mal nur wissen. Ja. Ich bin da nicht alleine. Ich schwanke nicht alleine. Ist doch auch schön.
Ja, ist doch gut. Und die Mehrzahl der Bevölkerung ist ja auch, finde ich, auch völlig schwachsinnig. Mhm. Es gibt in Hannover, hat der Bürgermeister angeordnet, dass die Piktogramme der Räder auf den Radwegen, da wurde schwarze Farbe gekauft und Leute dafür bezahlt, dass sie die Querstange des Herrenrads weggestrichen haben, dass das Damenräder werden. Das ist kein Witz.
Ja.
Da fragt man sich. Also da frage ich mich wirklich jetzt. Aber egal. Ein Radweg ist für mich ein Radweg. Und auch kein Radinnenweg. Aber egal. Wir reden von was Schönem. Komm.
Genau. Und zwar von den Prinzen. Gleich. Tobias, 30 Jahre die Prinzen. Kannst du dich noch erinnern, was vor 30 Jahren um die Zeit bei euch gerade so los war? Das war 91. Ja.
91, das war sehr, das war spannend.
Ja.
Das war sehr spannend. 91, da habe ich, bin ich eingestiegen bei den Prinzen, die damals noch offiziell Herzbuben hießen, weil es noch ein paar Verträge für Auftritte zu erfüllen gab. Und ich kann mich erinnern, es war für mich ganz komisch. Ich war ja Rocker und bin von einer Rockband gekommen. Und wir haben Bier getrunken und laute Musik gemacht. Und ich habe am Schlagzeug gesessen und es wurde ganz wild und laut musiziert. Und jetzt war ich plötzlich in so einer A cappella Filigran-Band, wo es wirklich über jeder Ton ganz, ganz akribisch nachvollzogen wurde und wo man da wirklich ganz genau sein musste und wo es auch ganz leise Töne gab und sowas. Wir haben ja zum Teil da ohne Mikrofone gesungen. Das wurde dann bei den Auftritten, wurde natürlich dann, wenn die größer wurden, mussten wir dann auch Mikrofone nehmen, aber bei so kleineren Sachen haben wir ohne Mikrofone gesungen und so. Und ich kann mich an einen Auftritt erinnern im Kulturpalast in Dresden.
Ja.
In einem kleinen Saal, die Herzbuben waren angekündigt, wir kamen da rein, das war irgendwie kurz nach der Wende, hat sowieso keinen mehr so richtig was interessiert, was im Osten abgeht, aber es saßen 5 ältere Damen im Publikum, die sich gefreut haben auf die Herzbuben und dann kamen wir und da haben die sich ganz, ganz mit aufgerissenen Augen angeguckt, sind aufgestanden und rausgegangen, die hatten die Wildecker Herzbuben erwartet. Und wir haben da natürlich durchgezogen und für den Rest des spärlich besetzten Zuschauerraums weiter unser Ding gemacht. Die haben gedacht, die Wildecker Herzbuben
kriegen. Ach so, da waren noch welche. Ich dachte, das waren die einzigen 5 und die sind
die 5 Damen sind gegangen. Es waren noch ein paar andere, aber das war schon irgendwie ganz komisch. Und ich war das ja anders gewohnt, laut und krach und Rock'n'Roll und die Leute haben alle getobt und plötzlich war ich in so einer Kleinkunstwelt gelandet. Und das war schon irgendwie für mich eine große Umstellung, aber diese Kleinkunstwelt hielt ja nicht lange an. Wir sind dann im Juli nach Hamburg ins Studio gekommen und haben unseren ersten Song eingesungen. Und zwar war das Ein Herz kann man nicht reparieren auf Englisch. You never meant a broken heart mit Udo Lindenberg.
Wie klingt denn das? Sing doch mal.
Wir haben broken heart statt reparieren, haben wir praktisch nur das Echo gesungen. Es war nur so ein Backing, Backing-Chor.
Ah, okay.
Und wir waren dann also praktisch von 0 auf 100, sind wir aus Leipzig gekommen, in Leipzig im Hauptbahnhof in Zug gestiegen, in Hamburg ausgestiegen, das Studio gefahren mit der U-Bahn und standen dann Udo Lindenberg gegenüber. Das war schon irgendwie, das war ein Sprung ins kalte Wasser, aber war total beeindruckend und für uns auch relativ normal. Wir haben gedacht, ja, die Mauer ist offen, jetzt sind wir im Westen und jetzt geht's los.
So, und dieses Erlebnis mit den 5 Damen, die euch gesehen haben, aufgestanden sind und gegangen sind, war das dieses einschneidende Erlebnis, wo ihr dann gesagt habt, wir müssen hier was tun, das geht so nicht mit den Herzbuben, wir müssen den Namen ändern?
Nee, der Name musste sowieso geändert werden, weil wir ja waren ja als Herzbuben bei derselben Firma lustigerweise unter Vertrag, die Wildecker Herzbuben unter Vertrag hatte. Ja, ja.
Ah, okay.
Hansa Musikproduktion hieß das damals. Und da musste ein neuer Name her. Aber der Wandel hat sich ja schon vorher angedeutet. Also Annette war ja im Herbst 1990 schon in Leipzig und hat dann die ersten Songs produziert mit Wolfgang und Sebastian. Und dann hat sie mich kennengelernt und gesagt, ja, der Blonde, der ist lustig, der muss mit rein. Und so hat sich das dann alles schon zusammengeschoben. Wir hatten eine Fotosession mit Jim Rakete im April, glaube ich, oder im März. Und im Juli sind wir dann ins Studio gegangen. Das heißt, es hat sich schon am Himmel zusammengebraut, dass demnächst da die Prinzen erscheinen werden. Und für uns war das völlig normal, dass wir mit der Platte durchstarten und dass die knallt und dass die abgeht. Aber ich glaube, das denkt jeder. Jeder, der ein Album macht, ist sich sicher, dass das richtig abgeht.
Und mit wie vielen guten Jahren habt ihr damals gerechnet? Ich meine, guck dir die Beatles an, guck dir ABBA an. Ich meine, da war doch klar, 10 Jahre ist viel.
Wir haben damit gerechnet, dass das nicht aufhört. Also ich habe damals immer Peter Maffay komischerweise vor mir gesehen und da war ja auch noch 30 Jahre jünger.
Aha, okay.
Und mir war klar, dass wir das durchziehen.
Ja. Und
ans Ende haben wir damals überhaupt nicht gedacht. Also wir haben erstmal dran gedacht, dass es jetzt abgeht und dass es weitergeht.
Und ihr wart nach der Wende die erste Band aus dem Osten, die man ernst nehmen musste. Aber auch das brauchte ja seine Zeit. Kann man im Nachhinein vielleicht sagen, dass man euch unterschätzt hat?
Unser großes Glück war, dass auf die ersten Songs, der ersten Song, also Gabi und Klaus, was ja unheimlich angelehnt war an Tom Steiner.
Mhm.
Der Groove ist im Prinzip identisch und drauf wird nur A cappella gesungen. Das war Annette Humpes Trick. Er hat gesagt, das ist gut und sowas machen wir mit euch auch. Also wir haben den Groove drunter und ihr singt A cappella euren Song. Und wir hatten das große Glück, dass der Norden Deutschlands, der Nordwesten Deutschlands, also der NDR in Hamburg, der RSH in Kiel, dass die darauf aufmerksam geworden sind und das Ding plötzlich angefangen haben, hoch und runter zu spielen. Ach dann so. Kam der Bayerische Rundfunk dazu und dann der Westdeutsche Rundfunk. Und so sind wir praktisch aus dem Westen zurück in den Osten gekommen.
Aha.
Wenn der MDR oder das, ich weiß nicht, wie das, oder das DDR 1 oder das, ich weiß nicht, der Deutsche Fernsehfunk oder sowas sich für uns interessiert hätte, hätten wir nie diesen Aufschlag haben können. Wir sind tatsächlich erst im Osten wahrgenommen worden, nachdem der Westen uns gut befunden hat.
Das denkt man nicht, oder?
Ja, es
aber
ist
so. Ja klar, weil
und so hat es funktioniert. Es hätte auch nicht anders funktioniert.
Ja. Wenn du es jetzt so sagst, da ist was Wahres dran, weil keiner hat mehr Spee gekauft, sondern alle nur noch Ariel. Egal, ob es besser war oder nicht. Ja, ist schon
richtig,
klar.
Richtig,
schon klar.
Richtig.
Wann habt ihr denn das erste Mal an Trennung gedacht? Ich will dir das jetzt nicht in den Mund legen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die ganzen Jahre über immer so Friede, Freude, Eierkuchen gelaufen ist.
Uns ist das mal nahegelegt worden, 1997, glaube ich, dass man doch damit jetzt mit ganz oben, das wäre doch ein schöner Abschluss und dann kann es ja wieder ein Comeback geben und so. Und da haben wir damals gesagt, wir legen selbst fest, wann Schluss ist und nicht lassen uns das nicht von irgendeiner Plattenfirma oder von irgendeinem cleveren Marketingmann sagen. Und haben gesagt, nee, wir machen weiter. Es gab nie eine Bandsitzung, wo wir drüber gesprochen haben, die Band aufzulösen. Es gab immer nur von Einzelnen den Gedanken, aber der wurde auch eigentlich immer noch still geäußert, den Gedanken, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr oder ich will was anderes machen oder mir reicht's hier. Das nervt mich einfach alles. Und der Gedanke, den wird's immer geben.
Also man muss das ja auch mal fairerweise vergleichen, wer verbringt schon sein ganzes Leben in einer und derselben Firma?
Ne? Ist richtig, guter Vergleich, ja, ist richtig. Aber wer bleibt beim selben Sender?
Ja, genau.
30 Jahre lang, ne?
Ja, richtig. Ja, man hat einiges gesehen.
Und gehört,
genau. Tobias, und schon wieder ein Kompliment. Das Geburtstagsalbum habt ihr gut hingekriegt. Dürfen darf man alles. Die erste Single haben wir vorhin gerade gehört. Die alten Songs sind natürlich auch mit dabei. Aber ein bisschen aufgemöbelt, wie sie es gehört. Um nicht zu sagen, ganz schön aufgemöbelt. Und so ein bisschen was Frisches zwischendurch. Alles nur geklaut, zum Beispiel mit Deine Freunde. Dann Gabi und Klaus natürlich. Dann Der Millionär mit Echo Fresh. Und mit Wiegald Boning und Olli Dietrich habt ihr gesungen, Du musst ein Schwein sein. Wie kommt diese Konstellation zustande?
Olli Dietrich und ich sind ja schon seit 30 Jahren, befreundet, auch privat.
Ist das so,
also
ja?
Wir mögen uns auch privat und immer wenn irgendwas ist, also wenn er mit seinen Specials, die er jedes Jahr macht, da unterwegs ist, da habe ich auch schon oft mitgewirkt als Gast und hab da mitgemacht. Also wir sind sehr im Kontakt und jetzt ging es darum, dass wir die Doofen praktisch angefragt haben, ob sie nicht mit uns gemeinsam einen Prinzensong interpretieren wollen fürs 30 Jahre Jubiläumsalbum. Und da haben sie gesagt, na klar, das passt gut, denn auch wir wollen uns in diesem Jahr eigentlich reformieren und das ist doch eine schöne Möglichkeit, die Doofen Prinzen zu gründen. Und die haben dann eine Fassung von Du musst ein Schwein sein hingelegt.
Ja.
Also auch mit, das muss man mal sagen, diese neue Version sind ja keine Coverversion, wo die anderen unsere Lieder singen, sondern die haben ja tatsächlich dann sich auch eingebracht textlich. Haben dann eine eigene Note reingebracht und den Sinn oder die Geschichte der Songs praktisch oft ins Gegenteil verkehrt oder völlig umgedreht. Und das ist, das macht es sehr interessant. Also es sind neue Songs draus entstanden. Und Du musst ein Schwein sein in dieser Polka-Version mit den Doofen. Das ist neben Alles nur geklaut für mich ein Highlight auf dem Album.
Okay, ist ein bisschen wie bei Sing Mein Song bei euch gewesen, oder? Wahrscheinlich im Produktionsstudio, ne?
Nee, also im Studio sind wir uns gar nicht begegnet.
Ach so, stimmt.
Wie gesagt, das ist ja alles durch die Corona-Geschichte. Es klingt alles immer so nach toller Party und nach, es wird immer so ein bisschen romantisiert. Das ist schon ein Job und man muss das singen, man muss sich da einstellen und muss dann auch seine Rolle finden und das Gefühl finden, was man braucht, um das Lied zu singen. Und das ist im Studio nicht immer so möglich wie auf einer Bühne, wenn da 1000 Leute vor dir stehen. Wie gesagt, man muss da auch arbeiten. An sich und am Ausdruck und manchmal muss man eine Sache auch 2-3 Mal singen, bis es dann stimmt, das Gefühl.
Ja, das glaube ich dir wohl.
Und die haben das richtig, bei sich im Studio mit Jayo, auch ein alter Freund von uns, diese Fassung von Du musst ein Schwein sein, produziert, uns geschickt und haben gesagt, so, jetzt könnt ihr eure Chöre dazu machen. Und das haben wir dann gemacht und dann ist Sebastian nochmal hingefahren und hat dann auch noch eine Strophe dazu gesungen.
So. Und ich wollte jetzt eigentlich spielen, alles nur geklaut mit deinen Freunden, aber jetzt spiele ich
dieses. Das ist auch gut.
Naja, was denn jetzt? Ich würde
du kannst
jetzt
doch alles nur geklaut mit deinen Freunden spielen, da kann ich auch was dazu erzählen. Aber
nein, ich mache jetzt, weil die Geschichte so schön war mit Wiegald Boning ja. und Olli Dietrich, spielen wir jetzt gut. einfach von eurem neuen Album, Die Krone der Schöpfung, Du musst ein Schwein sein, mit Wiegald Boning und Olli Dietrich, also mit den Doofen und die Prinzen. Wie hast du gesagt, die doofen Prinzen?
Genau.
Du musst ein Schwein sein, dieser Welt Schwein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt. Gemein sein.
So, das waren die Prinzen mit den Doofen. Tobias hat es gerade so schön verkürzt, die doofen Prinzen. Und zwar, du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Ihr seid euch sowas von treu geblieben. Die Geschichte muss ich dir jetzt mal erzählen. Eure erste Platte, die kam ja noch zu analogen Zeiten raus, ne?
Ja.
Und im Sendestudio mussten wir damals noch jeden Titel extra starten. Da konntest du noch nichts verbinden und da musstest du wirklich warten, bis der eine zu Ende war und den nächsten per Hand halt abfahren. Ne?
Mhm.
Weißt du noch, wie es war?
Ja, weiß ich noch, klar, mit, genau. mit Bändern.
Genau. Und, so. Und irgendwann, ne, mit Platten. Und irgendwann.
Mit Schallplatten, ja, genau. Auch, ja. Das, die Nadel musste genau in der
richtigen Spur sein, genau. Und die richtige ja. Geschwindigkeit und so weiter. Und irgendwann. Und irgendwann musste er auch mal einen DJ aufs Klo, ja?
Ja.
Und damals seid ihr ganz, ganz schnell in der Elvis-Schublade gelandet. Weißt du auch warum? Weißt du, was das bedeutet?
Nee, weil wir so kurze Songs hatten.
Genau. Wenn Elvis läuft, besser nicht aufs ja. Klo, denn Elvis ist kürzer als 3 Minuten. Extrem hohes Risiko für ein ja. Sendeloch. Und das wart ihr auch immer.
Ja, wir waren relativ kurze Songs, so 2:30, 2:40, ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Kann sein. Aber heute kann man ja so schön am Computer verbinden, kann man das durchlaufen lassen. Dann kann man in Ruhe mal aufs Klo gehen.
Ja.
Ja, es ist genau. wirklich, das verbindet dich oder mich mit dir, nur mal so. Die Geschichte.
Die
Elvis-Schublade. Ja,
die
genau.
Elvis-Schublade,
ja,
sehr gut. Genau. Ich dachte, weil wir mit P anfangen, wie Presley und Prinzen.
Nee, aber und weil wir schon bei den, okay. bei den alten Geschichten sind, es hören ja auch ein paar jüngere Leute zu, die noch ganz klein waren, als ihr das erste Mal auf der Bühne standet. Lass uns doch deshalb mal zurückschauen auf die Jahre im Thomaner-Chor in Leipzig. Nur Jens war ja im Kreuzchor in Dresden.
Genau.
Das klingt für mich trotz allem immer noch so ein Tick strenger als der Thomaner-Chor. Kann das sein?
Nee, eigentlich eher umgekehrt.
Ach.
Eigentlich eher umgekehrt. Also im Kreuzchor war es so, dass schon erstmal hatten die wesentlich mehr Mitglieder als die Thomaner. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Und dass die Dresdner zum Beispiel öfter zu Hause waren oder auch zu Hause geschlafen haben und nicht alle im Internat sein mussten. Und in Leipzig ist es so, dass tatsächlich alle rund 90 Sänger im Internat, beziehungsweise im Alumnat heißt es, also das Alumnat ist ein anderer Begriff für Internat, im Alumnat leben. 5 Tage die Woche und am Wochenende, wenn sie es denn nah genug haben, dann nach Hause fahren. Mhm. Und man ist da wirklich tatsächlich, die Eltern müssen sich drüber im Klaren sein, dass sie ihre Kinder dann einem anderen Kosmos übergeben, dass sie in einem anderen
Das ja, heißt, wenn du um die Ecke wohnst, kannst du nicht zu Hause schlafen?
Mein Freund und Klassenkamerad Uwe Gütz hat damals gegenüber vom Alumnat gewohnt. Das heißt, er hat oben aus dem Schlafsaalfenster in sein Kinderzimmer geguckt und hat aber im Alumnat gelebt mit uns.
Und wie alt warst du, als du ins Internat gekommen bist oder Alumnat?
Mit 9 bin ich hin und mit 18 bin ich raus.
Freiwillig? Wolltest du das wirklich oder warst du ein Problemkind, das singen konnte?
Ah, schwierig. Ich wollte erst natürlich, fand das gut. Ich habe das Fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner gelesen. Ich dachte, oh, das ist geil, das mache ich jetzt auch. Und das ging natürlich ganz anders zu, wird ganz streng. Also wir haben am Tag eine Stunde Freizeit gehabt und dann der Rest wurde gesungen und Hausaufgaben gemacht. Und es war schon sehr, sehr sehr streng. Hat mir nicht geschadet, muss ich dazu sagen. Aber es steckt mir nicht so einfach weg als Kind.
Aber sag doch mal, und freiwillig, du hast mir noch nicht auf meine Frage geantwortet.
Ich wollte freiwillig hin und wollte dann wieder raus, weil ich gedacht habe, nee, das ist jetzt doch nicht meins. Ich will mit meiner Mama und die soll mir meine Schnittchen schmieren. Das war das erste Abendessen, war eine Katastrophe. Ich habe mir noch nie selbst eine Schnitte gemacht und plötzlich musste ich da mit Messer und Gabel und das war also ganz schlimm. Und ich wollte eigentlich wieder raus und kam ja auch aus einer ganz anderen Ecke. Mein Vater ist Swing-Klarinettist, mein Bruder ist Rock-Gitarrist. Mit dem habe ich auch eine Band zusammen jetzt inzwischen und so. Und ich kam aus einer ganz anderen Ecke und hatte mit Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz noch gar keine Berührung gehabt vorher. Und da habe ich mich erstmal eben mehrere Jahre dran gewöhnen müssen und meine Eltern haben mir angeraten, es durchzuziehen. da zu bleiben und das einfach durchzuziehen.
Wie oft durftest du nach Hause? Weil am Wochenende waren ja auch auf Konzerte und so.
Nee, es war jeden Freitag 18 Uhr und jeden Samstag 15 Uhr sogenannte Motette in der Thomaskirche. Und danach, nach der 15 Uhr Motette am Samstag, durfte man nach Hause, hatte den Samstagabend und den Sonntag zu Hause. Und die Leipziger, die in der Nähe gewohnt haben, durften dann am Montag früh wieder in die Schule zurück. Hm. Ja, das war nicht leicht. Also ich hatte viel Heimweh und habe mich da wirklich lange gebraucht, mich dran zu gewöhnen. Im Nachhinein ist es so, dass ich natürlich extrem viel mitgekriegt habe, ganz viel klassische Musik jetzt höre und mich auch was so Unterordnen und Gemeinschaft betrifft, kriegst du da schon eine ganze Menge mit. Und das hat also mehr genützt als geschadet, aber ich hatte es ehrlich gesagt nicht leicht. Ich hatte es nicht leicht.
Weißt du, ich sehe das heute ein bisschen anders, als ich das früher gehört habe. Die sind im Thomana-Chor gewesen. Ja, okay, aber heute denke ich mir, Mensch, wenn ich jetzt als Mutter, ne, mein Kind mit 9 Jahren auf dem Internat gegeben hätte, also es hätte mir das Herz zerrissen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, es ist so. Das kann ich hundertprozentig nachempfinden und nachvollziehen. Das ist hin und her gerissen. Ich habe da auch selbst in der Familie jetzt ein Kind, was in Frage kommt. Und das ist wirklich eine Entscheidung. Aber ich finde, dass man muss beobachten, ob der Junge sich wohlfühlt, ob der klarkommt und ob der das gerne macht.
Aber dafür wart ihr ja als Kinder schon privilegiert und habt die Welt gesehen. War euch das damals eigentlich bewusst?
Das war ein großes Argument. Es war in der DDR tatsächlich eines der Hauptargumente, in den Westen zu reisen und Dinge von der Welt zu sehen, die andere nicht zu sehen bekamen, also auch Lehrer nicht zu sehen bekamen. Also mein Geografielehrer zum Beispiel, der hat dann eben irgendwie wie ein Maikäfer auf dem Rücken versucht, uns zu erklären, wie schlimm das im Kapitalismus ist und wie arm die alle sind und dass es denen ganz schlecht geht. Und wir kamen gerade irgendwie aus Belgien zurück und haben gesagt, na ja, also ehrlich gesagt, so schlecht geht's denen dort gar nicht. Wir haben es ja gerade gesehen. Also das war irgendwie...
Der arme Kerl.
War schon, ja, der konnte ja nichts dafür. Ja, also wir haben denen dann am Ende die Welt erklärt. Und das war natürlich ein Argument. Und es hat natürlich den Horizont unheimlich erweitert. Und dieses Privilegierte und dieses Elite-Sein wurde uns nicht so aufs Butterbrot geschmiert, aber man hat es schon so unterschwellig immer mitgekriegt.
Hm. Tobias, wir fassen zusammen. Die Prinzen haben eine gemeinsame Vergangenheit, bis auf Jens Sempner, der war im Kreuzchor in Dresden, waren alle anderen im Thomana-Chor in Leipzig. Auf Bildern sehen die Jungs immer so wohlerzogen aus. Immer nur das machen, was man ihnen sagt. Aber weil ich dich schon etwas länger kenne, weiß ich, dass der Eindruck definitiv täuscht.
Ich habe nicht immer gemacht, was du mir gesagt hast. Das stimmt, ja.
Was habt ihr damals für Dummheiten gemacht?
Im Chor, also in erster Linie in der Schule. Also wir haben die Lehrer geärgert. Aber ich glaube, dass wir sehr originell waren. Es ging nicht darum, da irgendwie aufmüpfig zu sein, sondern einfach nur Gags zu machen und die auch zum Lachen zu bringen und so. Ich weiß nicht, also irgendwann hat mir jemand eine Tür ausgehangen und die ist dann umgefallen, als der Lehrer zur Tür reingegangen ist. Und ja, so eine Kinderscherze im Prinzip, aber die natürlich an die Glocke gehangen wurden. Ich habe mal meinen Bleistift in die Kitteltasche meiner Mathelehrerin gespitzt. Das hat die mir dann, als wir dann berühmt waren mit den Prinzen, kam die zum Konzert und hat gesagt, weißt du noch? Und da habe ich mich aufgeregt. Da ist zum Direktor gegangen und hat sich beschwert, dass ich mein Müll in ihre Kitteltasche ablade. Und so. Und wir haben uns da nicht so viel dabei gedacht, aber wir waren relativ lustig und es wurde natürlich auch ein bisschen Rücksicht auf uns genommen, auf die Sänger, die Chorsänger, weil es war natürlich eine ganz schöne Belastung, das haben wir nicht so wahrgenommen. Aber wenn du aus der Schule kommst, Mittag isst, dann hast du eine Dreiviertelstunde Zeit, um Hausaufgaben zu machen und dann wird erstmal 2 Stunden lang gesungen und dann hast du mal eine Stunde Zeit, um dich ein bisschen irgendwie Fußball zu spielen oder irgendwas zu machen und dann wird noch eine Stunde lang gesungen und dann ist schon Abendessen. Und dann das jeden Tag, das ist schon ganz schön, eine ganz schöne Belastung auch für ein Kind, was wir jetzt nicht so wahrgenommen haben, aber daraufhin haben wir so ein bisschen auch einen Freibrief gehabt und wir waren ja auch, wie gesagt, witzig und originell. Es war nicht so, dass wir da rumgepöbelt hätten oder einfach nur da prollig irgendwas kaputt gemacht.
Ich glaub dir, was du sagst, aber wie war das dann im Internat? Wart ihr zusammen auf dem Zimmer, Sebastian und du, oder wie kanntet ihr euch überhaupt? Wie war das?
Zur damaligen Zeit gab es 9 Stuben, nannte sich das. Mhm. Und in diesen Stuben war praktisch aus jeder Klassenstufe einer. Also aus der 12. Klasse einer und aus der 4. Klasse einer. Und das war so bunt gemischt, dass also die Generationen sozusagen sich mischen. Und wenn ich jemanden aus meiner Klasse besuchen wollte, bin ich in eine andere Stube gegangen oder erst zu mir gekommen.
Ach so.
Und also das war immer so die Älteren kümmern sich um die Jüngeren und helfen sich gegenseitig, also die Gemeinschaft. Und so ging das dann.
Sehr clever.
So ging das dann vor.
Ja. Und man muss ja auch immer wieder bedenken, das waren ja alles reine Jungsklassen. Das ist ja auch keine Lösung.
Das war schwierig, ja. Inzwischen ist das nicht mehr so, das war, also ein Mädchen anzusprechen, das war ein richtig, das war ein Kraftakt. Das wurde also inszeniert und vorbereitet und dann auch noch mehrmals abgebrochen, bevor es dann tatsächlich zur Einladung zum Eisessen kam.
Also ihr wart da ein bisschen hinterher, willst du damit sagen?
Ja, also es war nicht so leicht. Also es ist mir nicht leicht gefallen, das andere Geschlecht auf mich aufmerksam zu machen.
Aber das ist doch nicht gut, ne? Nur mit Jungs in der Schule zu sein. Kann mir doch keiner erzählen.
Naja, es war fürs Lernen schon gut, weil wenn wir 3 Wochen lang auf Tour waren und sind zurückgekommen, dann haben wir genau an der Stelle weitergemacht in der Schule, an der wir vor 3 Wochen aufgehört haben. Und die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler hätten ja dann, ja, hast du gemerkt? Gendersprache, Mitschülerinnen
ich
und Mitschüler.
Ich hab's gemerkt, ja.
Hätten ja dann,
ob du willst oder nicht, es kommt.
Ja. Die anderen Leute, ja, die Mitschülerinnen, weil da dann auch Mädchen gewesen wären, die hätten ja dann einfach weitergemacht und wir wären dann hätten 3 Wochen hinterhergehangen, hätten auch nicht die Zeit gehabt, das aufzuholen, weil ja dann nachmittags wieder besagte Proben und besagter Choralltag stattgefunden hätte. Deswegen war das schon ganz gut, dass wir das komprimiert auf 8 Leute verteilt, in unserer Klasse waren 8, auf 8 Leute verteilt gelehrt bekommen haben.
Sag mal, wenn man so als Knabe im Knabenchor singt, ist einem denn auch bewusst, dass die Blütezeit im Knabenchor begrenzt ist?
Ach so, na, du meinst wegen Stimmbruch und so weiter? Ja. Das kommt drauf an, aber eigentlich als Junge, man wartet ja drauf, dass die Stimme tief wird und dass man jetzt endlich groß und stark wird und dass Haare an Stellen wachsen, wo man sie gar nicht vermutet hätte und so.
Ja.
Und dass dann, dass man dann einfach zum Mann wird und so. Das ist schon, das war mir dann nicht, war mir eher recht, als ich in den Stimmbruch gekommen bin.
Zum Glück gibt's ja im Thomanochor Verwendung für tiefe Stimmen, ne?
Ja, na klar, das ist ja kein reiner, also ein Knabenchor und es gibt da ein 4-stimmiger Chor, das heißt, es gibt die Soprane, das sind die ganz hohen, Alt, das sind die etwas tieferen Knabenstimmen, gibt's auch. Und dann gibt's Tenöre, das sind die hohen Männerstimmen und die Bässe. Und die Tenöre und Bässe gibt's nach dem Stimmbruch und der Stimmbruch wurde dann praktisch ausgefüllt mit nützlichen Tätigkeiten. Man hat dann Programmhefte verkauft oder ist morgens Brötchen holen gegangen für die anderen und hat sich dann in der Zeit irgendwie anderweitig nützlich gemacht für den Chor.
Und einmal Thomaner, immer Thomaner. Ich habe gelesen, dass ihr sogar einen Erkennungspfiff habt.
Ja, da geht. Ja, den gibt's. Und
Mach noch mal.
Ich weiß gar nicht. Oder so ähnlich. Ja.
Und wenn du jetzt in Leipzig auf dem Markt stehst
und man hört diesen Pfiff, dann dreht man sich um und weiß, hier ist irgendeiner in der Nähe, den ich kenne.
Aha.
Ja.
Wozu ist das nötig? Einmal, wozu ist das nötig?
Also wenn jetzt viele Leute unterwegs sind und man sieht einen, dann könnte auch ganz laut den Namen rufen. Ey, Karl-Heinz! Aber ist natürlich ein bisschen eleganter, da einfach diesen Pfiff von sich zu geben und sofort, wie so ein Pferd, ein dressiertes Pferd, sofort hält man inne und schaut sich um und guckt, wer da sein könnte.
Ach, ich dachte, das hat vielleicht euer Tourneemanager damals genutzt, als ihr zum Beispiel in Belgien wart, um die Jungs wieder zusammenzukriegen, weil ihr...
Nee. Das ist so ein internes Ding. Das ist der sogenannte Thomaser Pfiff. Ja, einmal Thomaner, immer Thomaner stimmt. Also wenn wir uns jetzt, wir haben uns vor 1 oder 1,5 Jahren mal zufällig getroffen, unsere ehemalige Klasse, weil die meisten noch in Leipzig wohnen. Der eine in Berlin, der war ganz beleidigt. Warum sagt er nicht Bescheid? Und wir saßen da am Tisch zusammen und als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Da ist einfach diese 9 gemeinsamen Jahre unter einem Dach und in diesem, wie eine Familie zusammenzuleben, die prägen dann doch schon ganz schön.
Sag mal, Tobias, ich vermute mal, dass das Blond auf dem Cover, beziehungsweise im Video, da hast du nachgeholfen, ne?
Auf dem Kopf?
Ja. Das andere war ja verpixelt.
Ach so, ja, stimmt. Das Blond auf dem Kopf. Nee, ich mache das immer heller. Das wird immer heller jetzt. Und irgendwann, wenn die mal richtig weiß sind, dann fällt es gar nicht mehr auf.
Ist richtig. Darauf wartet man ja immer, auf diesen Augenblick, wo es keiner merkt.
Ja, das geht dann so nahtlos ineinander über. Ja.
Wann ist für dich eigentlich das beste Alter? Du bist jetzt 56.
Ach, das beste Alter ist immer dann, wenn es einem gut geht, wenn man irgendwie sich wohlfühlt. Und wenn alles stimmt und wenn man Dinge tut, die einen erfüllen. Und das hat mit dem Alter eigentlich nichts zu tun. Also kann ich sagen, also das beste Alter kommt vielleicht noch. Ich weiß es nicht.
Und wir haben
also im Moment ist es irgendwie scheiße alles durch diese ganzen Corona-Maßnahmen und diese vielen unausgesprochenen Unzufriedenheiten, die es gibt. Es ist eher nicht das beste Alter, würde ich mal sagen.
Aber es ist ein Ende in Sicht. Siehst du es genauso?
Nö.
Nicht?
Nö. Also ich habe jetzt gelesen, irgendjemand hat einen dummen Spruch geschickt, dass das Schlimmste an einem 3-wöchigen Lockdown sind die ersten 6 Monate. Also ich bin da eher Nee, das Ende weiß ich nicht. Es wird, da kommt doch immer wieder was Neues. Und ich weiß auch, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass
Ende. Wie kann ich dich denn da wieder rausholen jetzt?
Wie wieder rausholen?
Naja, sei nicht so pessimistisch. Ich lasse mir jetzt meinen Optimismus nicht nehmen, verstehst du?
Ich soll ja ehrlich sein.
Ja.
Ich lache ja trotzdem, aber kann nicht, wie gesagt, und die Regierung ist so mit sich selbst beschäftigt, dass man ihr keine Verschwörung zutrauen sollte. Das meine ich ja, deswegen, das ist ja das Problem. Wenn es wenigstens eine Verschwörung gäbe oder irgendwas, es ist ja alles so planlos im Weltall und das ist irgendwie... Das ist das, was mir so ein bisschen die Lust und die Freude nimmt. Deswegen kann ich nicht sagen, dass im Moment gerade die beste Zeit
ist. Und ich sage dir jetzt, jammern hilft nichts. Es wird besser.
Ich jammer ja nicht.
Na, okay.
Hab ich gejammert?
Ein bisschen.
Nö, ich hab das nur
ein bisschen.
Festgestellt. Ja. Ich habe es noch festgestellt, dass es einfach gerade nicht die beste Zeit ist.
Richtig.
Aber ich jammere nicht rum. Muss ja trotzdem weitergehen. Wir machen ja auch was weiter.
Genau.
Geht ja weiter und wir arbeiten ja weiter.
Und es ist ja auch was Cooles bei rausgekommen. Sag mal, welches Stück auf dem neuen Album ist dir denn am wichtigsten?
Mein Lieblingssong auf dem Album, also der Song, den ich richtig schön finde auf dem Album, ist Der Mann im Mond ist ein Mädchen. Mhm. Das ist ein Stück, das habe ich zusammen mit Ulla Meinecke geschrieben, den Text. Das ist jedenfalls ein Lied, was mir sehr, sehr, sehr nahe geht und was mir sehr viel bedeutet.
Na dann, Der Mann im Mond ist ein Mädchen.
Der Mann
Tobias, was ich dich jetzt fragen wollte. Und zwar, wir haben gehört, du kannst singen, du hast aufgehört, Partys zu feiern, du...
Das stimmt nicht. Ich feiere nicht mehr jeden Tag Partys. Moment, es wird mir das Wort im Mund rumgedreht. Ich feiere nicht mehr jeden Tag sinnlos drauf los und muss mir nicht jeden Tag irgendwie den Kopf mit irgendwas vollgießen, was mir am nächsten Tag dann irgendwie nicht bekommt.
Ja.
Nee, also ich habe nicht aufgehört, Partys zu feiern.
Nee. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, du bist Schlagzeuger, das kannst du bei den Prinzen zwar nicht so richtig ausspielen, aber das machst du in deinen anderen Bands. Was gibt es noch? Gibt es irgendwelche Talente, die du hast, von denen wir noch nichts wissen?
Ich würde sehr gerne mal eine Filmmusik schreiben. Das ist so ein
Musical hast du schon, ja.
Musicals habe ich geschrieben, 2 Stück und das dritte ist in Arbeit. Das wird hoffentlich, also in England gehen die Uhren ein bisschen anders und die Leute sind auch glücklicher und zufriedener und haben da einen besseren Plan als bei uns. Und wie es aussieht, wird es im Oktober tatsächlich in England, in London wieder auf die Bühne kommen über David Copperfield. Nicht der Zauberer, sondern die Romanfigur von Charles Dickens ist gemeint. Ist großer Kult da und da habe ich die Musik dafür geschrieben. Und da bin ich ja wieder voll dabei, aber so eine Filmmusik würde mich mal interessieren. Oder, was auch ein Traum von mir ist, irgendwann mal bei Rock am Ring oder beim Hurricane Festival mit einer meiner Rockbands auf der Bühne zu stehen und am Schlagzeug zu sitzen und dann vor mir so eine unüberschaubare Menschenmasse zu haben, während ich am Schlagzeug sitze und da wie ein Wilder drauf los trommle.
Das waren jetzt die Träume. Aber ich meine jetzt auch so Talente, die du hast, von denen wir noch nichts wissen.
Talente?
Ja.
Ach, Talente?
Ja.
Nee, ich habe alles aus. Die müssen andere entdecken. Also das, wozu ich Lust hatte oder habe, das habe ich alles eigentlich schon.
Bist du vielleicht ein Handwerker zu Hause? Oder bist du, kochst du gerne Marmelade oder irgend sowas?
Na, ich weiß nicht, ob ich da ein Talent habe, aber ich habe einen Freund, der mir ganz viel hilft, so wenn ich habe ein Boot und der hilft mir, das rein und raus zu fahren und oder wenn ich mal irgendwie eine Schraube anbringen muss oder wenn an meinem Schlagzeug irgendwas kaputt ist, der hilft mir da. Und dann habe ich gesagt, ich will dir aber auch gerne mal helfen. Und da war ich tatsächlich in der letzten Woche in seinem Haus, weil er an der Dachschräge so Platten angebracht werden mussten und er brauchte einen dritten Mann. Und da habe ich als dritter Mann ganz
gehalten.
Hinten gestanden
und
diese Platten gehalten. Und als ich dann nach 4 Stunden gesehen habe, wie diese Schräge mit diesen Platten praktisch belegt war und diese ebene Fläche, und ich habe gesagt, daran war ich beteiligt.
Du warst stolz auf dich, ja.
Werks.
Ja, stimmt.
Ja,
weil die Musiker sehen ja am Ende des Tages auch nicht, was sie gemacht haben. Das ist wie bei uns, wir machen den Computer zu und fragen uns, was haben wir denn heute eigentlich hingekriegt?
Na gut, wir können uns unser Lied anhören und im besten Falle noch eine CD in der Hand halten, wo keiner mehr ein Gerät hat, um die abzuspielen, aber man hat die CD zumindest. Aber so eine handwerkliche Tätigkeit, ich war da überhaupt nicht begabt oder sowas, aber ich habe da mitgemacht und habe dann am Ende gedacht, es hat gut getan, mal sowas zu tun, sowas zu machen.
Also du kannst gut Dämmplatten halten.
Sehr gut, ich bin ein sehr guter Dämmplattenhalter und kann auch sehr gut Bier holen, also wenn gearbeitet wird. Das kann ich sehr, sehr gut. Ja, Werkzeug, was ich...
Machen wir mal ein paar kurze Fragen, ein paar kurze Antworten.
Gerne.
Beziehungsstatus, Tobias. Hat sich was geändert?
Beziehungsstatus glücklich.
Kinder?
Ja, mag ich unheimlich gerne. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste.
Wie viel hast du?
Wie viele Kinder ich habe? Ja. Ich habe zwei Kinder, zwei Töchter.
Das Gute an dir ist?
Dass ich das nicht weiß und mir das lieber von anderen Leuten sagen lasse, als selbst rauszuposaunen.
Was ist nicht so prickelnd an dir?
Das, auch das lasse ich mir lieber von anderen sagen. Und wenn da keinem was einfällt, bin ich froh.
Dein coolstes Hotelzimmererlebnis?
Ich habe das Lied, es war nicht alles schlecht, den Liedgesang dafür in einem Hotelzimmer eingesungen. Das war schon irgendwie cool. Hinterher das Lied im Radio zu hören und dann zu wissen, das habe ich eigentlich im Hotelzimmer eingesungen. Weil wir hatten keine Zeit ins Studio zu gehen und Wolfgang hat da im Hotel seinen Laptop aufgebaut und ein gutes Mikrofon und da habe ich das da drin eingesungen.
Schon mal den Führerschein abgeben müssen?
Ja.
Bio oder konventionell?
Ich kaufe Bio, wenn es Bio gibt, aber es ist natürlich auch sehr teuer und man muss sich das leisten können.
Joggen oder Sit-Ups?
Joggen.
Tattoos oder Piercing?
Haare färben.
Also du hast nichts.
Das wächst wieder raus.
Du hast nichts.
Nee, das wächst wieder raus. Das wächst wieder raus. Alles, was für immer bleibt, da sollte man vorsichtig sein, weil es kann sein, dass man sich dann in ein paar Jahren unheimlich drüber ärgert.
Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe immer ein Würstchen da.
So was hat mir noch keiner gesagt. Nee, wirklich, es ist so süß. Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Für zu vieles weiß ich nicht, aber ich gebe viel Geld aus für Musik. Mhm. Instrumente, CDs und so weiter.
Mit wem würdest du gerne meine Nacht durchmachen, so um die Häuser ziehen?
Ach, das habe ich alles schon hinter mir. Also mit meinen Freunden, mit meinen Bandkollegen aus England und so weiter. Also das muss ich ergeben.
In welcher Beziehung bist du ein Spießer?
In vielen.
Zwei vielleicht.
Es gibt für alles einen Ort und eine Zeit, ist zum Beispiel so ein Satz, den ich gut finde und der sicherlich bei einigen Leuten sehr spießig ankommt.
Noch was?
Nee, das ist alles situationsbedingt.
Ach so, okay.
Ist das ein Spießer, ja. Okay. Aber das kann man jetzt nicht so in Worte fassen.
In wen warst du mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen? So ein Schwarm.
Ein Schwarm? Mhm. Ich fand meine Sängerin gut, eine DDR-Schlagersängerin, die heißt Maja-Katrin Fritsche. Maja-Katrin Fritsche.
Ja, sagt mir auch noch was, ja. Hm.
Die habe ich, freundliches Wort ist der Schlüssel zum Glück. Die fand ich irgendwie immer gut, die habe ich nie kennengelernt.
Deine erste große Liebe hieß?
Meine erste große Liebe hieß Takton.
Bitte?
Das war das Schlagzeug, was ich in der 8. Klasse geschenkt bekommen habe.
Ja, das meinst du damit, dass die Tomane immer so ein bisschen hinterher sind?
Hm, vielleicht, ja.
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 Dein erster Kuss war wo?
Mein erster Kuss?
Ja.
Ach, da war ich, glaube ich, 11 irgendwie so auf dem Zeltplatz wahrscheinlich.
Dein erstes Auto war ein?
Mein erstes Auto war ein Wartburg Tourist.
Das war ein cooles Auto, oder?
Das ja, war so, da passt ein Schlagzeug hinten rein.
Ja, genau. Das war das Auto mit dem größten Kofferraum, kann ich mich erinnern.
Genau.
Im Osten.
Genau. Deswegen war das wichtig, weil da ein Schlagzeug hinten reinpasst.
Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
Das ist ja eine komische Frage. Wie alt bin ich jetzt?
56.
Ja, 56 Jahre. 57 Jahre.
Deiner Mutter wahrscheinlich, oder?
Ja, 57 Jahre lang. Ich war die letzten 80 Jahre lang.
Und das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat. Kannst du dich daran wenigstens noch erinnern?
Ich weiß nicht, wie es ausgedrückt war, aber das schönste Kompliment, was mir eine Frau machen kann, ist, wenn sie herzlich über etwas lacht, was ich sage.
Bist du ein Frauentyp?
Ob ich ein Frauentyp bin, das kann ich doch nicht entscheiden, das müssen die Frauen entscheiden. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Die meisten Frauen haben ja so ein Klischeebild und ich mag keine Klischees. Aber es gibt bestimmt auch Frauen, die Typen wie mich mögen, bestimmt.
Wie oft bist du jetzt eigentlich noch in London? Du hast jetzt gesagt, im Herbst wird dein Musical wieder aufgeführt in London. Bist du da dabei oder bist du regelmäßig dort oder wie läuft das jetzt?
Ich habe die Lebensumstände ein bisschen geändert. Ich habe dort die Wohnung, die wir als Verlag gemietet hatten, gekündigt, weil einfach durch Brexit und Corona die Möglichkeit, dahin zu kommen, extrem kompliziert geworden ist. Also ich war jetzt da, also um die Wohnung aufzulösen und den Umzug zu organisieren. Und ich habe da tatsächlich für 10 Tage Aufenthalt 5 Tests machen müssen. Und das ist und auch bezahlen müssen, aber davon mal ganz abgesehen, ist es einfach unheimlich umständlich. Und das wird auch bewusst so gemacht, um die Leute davon abzuhalten, zu reisen. Und da habe ich gedacht, nee, es ist ganz gut, wenn man da jetzt dieses Mietverhältnis kündigt. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht weiter dort arbeiten kann. Es gibt ja Hotels, es gibt ja temporär mietbare, möblierte Wohnungen und so weiter. Aber weiterarbeiten werde ich auf jeden Fall in London, natürlich.
Also du hast noch einen Koffer in London? kann man so sagen.
Ich habe noch einen Koffer in London und noch jede Menge Freunde und natürlich auch noch eine Band in London, Rough as Stone. Und auch wir werden weitermachen, sobald wir wieder dürfen.
So, und jetzt bin ich dran. Jetzt wünsche ich mir was.
Jetzt du. Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar, da bin ich gespannt, was du sagst. Und zwar, ich habe mir ja dein Album, während ich mein Interview vorbereitet habe, habe ich das ja angehört und immer wieder. Und da gab es einen Song, den habe ich nicht nur einmal gehört. Also außer Dürfen darf man alles, den fand ich auch wunderbar. Also war wirklich sehr gelungen. Gibt es einen Song, den habe ich auch 3-mal, 4-mal, ich glaube 5-mal habe ich ihn gehört, weil er mir so ans Herz ging.
Mhm.
Welcher könnte das sein?
Du musst ein Schwein sein, haben wir schon besprochen.
Mhm.
Nee, da wüsste ich jetzt nicht.
Geliebte Zukunft.
Was es sein könnte. Aha.
Der hat mich erwischt. Ich weiß auch nicht warum. Kannst du dir vorstellen, warum? War das so geplant?
Nö, das ist ja auch die aktuelle Single. Und ich fand's schön. Ich fand's auch schön, ein positives Lied über die Zukunft zu machen. Das finde ich gut.
Geliebte Zukunft von den Prinzen.
Wir sind bereit für alles, was als nächstes kommt. Wir treffen uns am Horizont. Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt. Geliebte Zukunft. Geliebte Zukunft.
Tobias, mach's gut.
Bis bald.
Und wir hören von euch. Ciao.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.